Herzlich willkommen zur 332. Ausgabe von Alman Arabica. Und diese Zahl ist auch zu gering, weil wir immer unsere komischen Adventskalender-Sachen nicht richtig nummerieren. Deswegen ist es wahrscheinlich sowas wie die 380. Folge Alman Arabica. Ich bin natürlich nicht alleine hier, das könnte ich auch nicht ertragen. Ich muss den ganzen Tag schon mich ertragen.
Ja.
Darum habe ich heute jemanden mitgebracht, der mich auch ertragen muss. Das ist Karl. Hallo Karl.
Hallo. Hallo Stay und vielen herzlichen Dank an Miki TV, der Alter. Vor 6 Jahren gesagt hat, mach doch mal einen Podcast.
Ist ja eigentlich klar, ich habe das im Chat gelesen und auch, ich habe dann selber mal sporadisch drunter gelunzt. Alter, in all meinen YouTube-Kommentaren steht das.
In meinen auch.
Alter, deswegen wieso steht das denn bei dir? Weil die dich verwechseln mit mir oder was?
Nee, weil die sagen, ohne Stay, ich hab bei der Reaction gesagt, ohne Stay auch kein Dekadent. Und deswegen ein Danke auch von mir an Miki.
Ja. Oh Gott, ey, was das alles für eine Verkettung von Ereignissen ist,
ja,
ne?
Ja, ja.
Man macht sich da gar keine Gedanken.
Mitgehangen, mitgefangen, ne? Dafür, also ich sag jetzt auch danke Miki TV und dafür kriegst du halt 2-mal im Jahr gesagt, dass du zum Weihbetrug aufgerufen hast. Das ist halt, so ist das halt.
So ein Mann wie Stay darf man nicht vertrauen, der öffentlich.
Der hat zum Weihbetrug aufgefallen. Aufgerufen, ich kann mich auch genau erinnern.
Wir lachen darüber. Das passiert wirklich.
Ja, das passiert.
Ich habe regelmäßig Leute, die uns durcheinander bringen. Und also ich meine, wir sind beide gleichwertig schön, würde ich jetzt einfach mal sagen.
Ja.
In dem positiven Ausmaß. Aber haben wir so eine ähnliche Stimme? Nee.
Ich glaube nicht, dass wir die ähnliche Stimme haben. Ich glaube einfach, dass
das ist die ähnliche linke dreiste Einstellung.
Das ist diese dreiste Zeckigkeit. Wir sind ähnlich verzeckt und deswegen.
Ja, das ist ähnlich verzeckt, ja.
Und deswegen kommen die Leute und sagen, ich werde auch immer wieder mit irgendwelchen Aussagen konfrontiert, die ich nicht gemacht habe, die ich aber hätte machen können. Und dann denke ich mir halt immer, ja, kann sein, dass ich das war oder so als der.
Aber das geht schon klar, Digga.
Das geht schon klar, Digga. Was willst du denn machen? Ja. Hauptsache kommen keine Anzeigen von Tobias Huch reingeflattert.
Ich hatte gestern jemanden oder vorgestern jemanden, der gesagt hat, also wir haben ich habe das Parabelritter-Video gesehen zur Vogt-Höcke-Situation, ne? Und da ist jemand reingekommen und hat gesagt, also wir haben uns über Patriotismus unterhalten und wie komisch ich das finde, ne? Also Patriot sein und so Heimatliebe und so, damit kann ich nichts anfangen. Und im Rahmen des Gesprächs kam jemand rein und gesagt, naja, aber immerhin besser als zu sagen, man soll aus Deutschland einen Parkplatz machen.
Ja.
Und ich wieder so, ey,
das
war Stalin. Du bist nicht in einem Karl Hearts of Iron Stream. So, das sind wieder der falsche Protagonist. Ich bin es nicht.
Genau, auch und Harris Bomber come again hat keiner von uns gesagt, Herr Höcke. Das hat noch nie einer gesagt. Ja, weil wir haben auch beide eine sehr viel schwierigere Beziehung auch zu England und zum englischen Königshaus.
Ja, besonders zum englischen Königshaus. Ne? Kann man mal so sagen. Aber die werden ja irgendwie gerade, die haben ja alle, jetzt mal unzynisch gesagt, die haben ja alle, weiß ich nicht, ob ich mich traue, gute Besserung King Charles zu sagen. Ich weiß nicht, ob ich mich traue, das zu sagen. Aber die sind ja alle krank gerade. Das ist also sehr unangenehm alles.
Oder was glaubst du, hast du mal die Habsburger angeguckt?
Naja, die sind aber krank geboren. Das liegt aber an diversen Genpool.
Ich hab's schon gesagt, ne? Also seit WrestleMania bin ich wieder 12 Jahre alt. Mein Schlafrhythmus ist derart miserabel. Und meine YouTube-Rabbit-Holes, in denen ich dann nach den Live-Wrestling-Shows lande, die sind noch viel wilder. Und ich bin derzeit in einem Königsfamilien-Geschichts. Die gehen so, das ist so ein Typ, der einfach in einer ganz ruhigen Stimme die adligen Familientrees runtergeht und erklärt, wer mit wem
verwandt ist.
Und der Habsburger Baum ist so verdammt lustig. Das ist wirklich Comedy pur, weil der einfach wie so eine gerade Linie runtergeht. Und du siehst einfach, wie die alle mehr aussehen wie. Ja, wie Volker Beck. So. Und du gehst halt runter.
Ja, man hat einfach ein sehr markantes Kinn.
Ja, ja sehr, ne? Also ein sehr markantes Kinn.
Sehr markantes Kinn.
Ne? Ein sehr einladendes Kinn.
Ja. Ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang das war, aber ich glaube, ach ja, ich habe einen Horrorfilm gesehen. Ich habe einen Horrorfilm gesehen und zwar, oh, wie heißt denn der? Boah, lass mich kurz überlegen. Wie heißt denn der Horrorfilm? Ich beschreibe das Szenario und Leute, die den Horrorfilm kennen, werden ihn kennen. Ansonsten sind die, die das jetzt nicht zusammenstuhlen können, auch nicht wirklich gespoilert, weil sie nicht wissen, welcher Film gemeint ist. Es geht um einen, der ist nicht wirklich gut, aber auch nicht wirklich schlecht. Er ist nur, das ist wie bei vielen Horrorfilmen, sehr, sehr durchwachsen. Ne? Und es geht um ein Kind oder einen Jungen, der im Prolog oder am Anfang im Intro von seiner Familie gestohlen wird. Ne? Es sind anscheinend Geschwister, man sieht so ein anderes Baby, man weiß nicht, Junge oder Mädchen, I don't know.
Offen.
Und der wird gestohlen. Ne?
Ja.
Kinderdiebe. Wird gestohlen und man sieht so irgendwie, ja, ist irgendwas komisch mit der Familie so, aber Kinder gestohlen, ne? Auf jeden Fall komisch. 20 Jahre später, der ist irgendwie 25 oder sowas, der, oder weiß ich nicht, der ist irgendwas um Anfang 30, macht er so einen DNA-Test über so eine App.
Ja.
Weißt du, über so eine App. Und das ist richtig geil. Ich habe teilweise sehr gelacht und sehr gewirkt bei dem Film auch. Und der DNA-Test kommt zurück. Und natürlich findet er heraus, dass er eigentlich, dass der amerikanisch in Amerika lebende, in New York lebende, gestohlene Junge Europäer ist.
Oh Gott.
Aus Portugal.
Wie alle Amerikaner.
Er ist aus Portugal. Also. Er ist aus Portugal. So. Und genau, wie Großteil der Amerikaner eigentlich. Und dann stellt sich raus, dass er einen Bruder hat, der in Portugal lebt und dass da anscheinend auch seine Mutter ist. Und über den Verlauf dieses Films, und der ist wirklich creepy, weil die Frau sieht aus wie Frau Gabbana, Frau Deutsche Gabbana, die sich halt zu viel in Botox gewälzt hat.
Also ledrig
hat,
ne? Also
sehr,
auch.
Sehr, sehr ledige
sehr
Frau.
Ledrig, ja.
Sehr ledige junge Dame, ne? Aber ich meine, you do you. Wenn du das lustig findest, wenn du das schön findest, ist ja okay. Ich muss es ja nicht geil finden. Die Geschichte entwickelt sich dann weiter und dann findet der Junge heraus mit seiner Lebensabschnittsgefährtin, die er mitgenommen hat, findet heraus, dass die Frau ein düsteres Geheimnis hat. Die ist eine Hexe. Die ist eine Hexe. Und die oh Gott. Und jetzt schlagen wir die Brücke zur Habsburger Lippe. Die Fähigkeit der Hexe ist, dass sie sich mit ihren Söhnen immer wieder neue Kinder macht und wenn sie Mädchen bekommt, dann isst sie die. Und dadurch bleibt sie jung.
Oh.
Und du kannst dir dann vorstellen, dass es mehrmals merkwürdige Momente gab, wo, sagen wir mal, Nachfolger erzwingende Situationen geschaffen wurden. Beispielsweise als der Junge, der Sohn, der gebracht wurde, der hingekommen ist, gedruckt wurde und dann hat man so eine Szene gesehen, wie so eine ganz alte Frau auf einem ganz jungen Mann sitzt und du gemacht hast. Ja, und eine sehr witzige Szene war, das Handy klingelt von dem Typen, aber seine Frau geht ran, ne? Seine, die er mitgebracht hat, geht ran. Und dann ist da diese DNA-Test, sind da die DNA-Test-Leute. Und da ist eine Frau dran, die sagt dann, oh Gott, gut, dass ich sie erreiche. Wir haben ja gerade noch mal ihren DNA-Test angeguckt. Und da haben wir was ganz Schwieriges gefunden. So was ganz, ganz Schwieriges.
Nicht in Portugiesisch.
Also, sie sind nicht nur, dass sie Portugiesen sind, da scheint ja, also sie, es gibt hier ganz große Bedenken bezüglich der DNA-Vielfalt bei ihrem Blut.
Ach, wirklich?
Ja, und ich habe so gelacht. Der Moment war so witzig. Also, das war einfach köstlich. Ich habe sehr, sehr gelacht. Das war so ein ganz skurriler Moment. Ich habe den jetzt vielleicht nicht richtig rübergebracht. Aber in dem Moment kann ich sagen, Inzest kann auch belustigend sein. So.
Inzest ist grundsätzlich belustigend. Ich finde das mega witzig. Ich finde das auch mega bemerkenswert, mit was für einem Elan und mit welcher Präzision, die in der eigenen Familie geschnackselt haben, um dann am Ende da zu landen, wo sie sind.
Vor allen Dingen mit welcher Intention es reicht, jetzt reinzuhalten.
Bei welchen der große deutsche Politiker Inzuchttest? Bei welchen deutschen Politiker würdest du sagen, mach
Beatrice von Storch.
Auch, ja, aber da
die ist 100% mit ihrem Bruder zusammen.
Ja, ja.
Die ist 100% mit ihrem Bruder zusammen. Ja.
Ich hätte gesagt, also bei welcher Familie ich es mir auch sehr gut vorstelle. Beatrix von Storch ist ja irgendwie.
Da hat man das Bild, da hat man das Familienbild mal gesehen und dann hat sich rausgestellt, das war das Hochzeitsbild.
Und die sind auch adelig, ne? Von daher ist das ja ist das ja auch mal naheliegender. Aber ich glaube, der Mann, der sagen würde, ich bumse nur noch in der eigenen Familie, weil ich mich selber zu geil finde, ist auch Christian Lindner. Dem traue ich auch eine Inzuchtdynastie zu.
Eine Inzuchtdynastie?
Ja.
Nee, das glaube ich nicht.
Auch Christian Lindner ist jemand, der sagt, der würde sich am liebsten mit sich selber paaren.
Nee, ich glaube, Christian Lindner sagt, der Markt ist zu divers, er muss divers bleiben.
Er mag es divers im Volk, aber ich glaube, er mag es auch reinlich im Königshaus.
Naja, die Kaufleute sind vielleicht immer dieselben, weißt du?
Man bringe mir frisches Blut.
man bringe mir frisches Adenochrom, bitte. Ja, man reiche mir Adenochrom.
Ja, ach du Scheiße. Bitte. Ich glaube, wir kommen irgendwie nicht drüber hinweg, dass Höcke gegen Vogt Debakel so ein bisschen durchzuquatschen.
Tatsächlich, ja.
Das ist ja immer so eine, normalerweise ist wie Israel und Iran, da will man jetzt irgendwie nicht drüber sprechen, aber man muss zumindest mal anquaken. Deswegen das große Thüringer Ministerpräsidenten-Duell.
Das Met-Duell.
Das gehackte, das halt gehacktes Duell.
Das gehacktes
Duell. Höcke gegen Vogt, was ist dein Eindruck? Was hast du gesehen? Wenn ja.
Ich habe es nicht gesehen.
Ja.
Ich habe von Anfang an gesagt, ich gucke mir das nicht an. Erstmal auch, weil es bei der Welt geplattformt wird und Springer Presse gehört in keiner Form finanziert und unterstützt. Das erstens. Und zweitens dachte ich mir, warum, also ich bin ja durchaus bereit, ideologische Missstände aufzuzeigen, wenn sich die Frage stellt, ist jemand Nazi oder ist jemand kein Nazi?
Ne? Ja.
Wie steht er zu gewissen Dingen und was macht das aus ihm? Aber das müssen wir bei Höcke nicht. So, ja. Der ist gerichtlich festgestellter Faschist. Das ist halt, der ist halt rechtsextrem. Niemand muss den entzaubern. Niemand kann ihn entzaubern, auch. Sondern die Leute, die ihn geil finden, sind halt Faschos. Und er ist auch ein Fascho. Und ich muss da nicht, also da muss man nicht, da die Frage muss man nicht stellen. Ich bin immer noch ein bisschen irritiert. Tatsächlich, mit welcher Intention man da rangegangen ist.
Ja,
Höcke. Ich muss aber sagen, dazu fand ich das Parabelritter-Video sehr gut.
Ja, Höcke ist ein Typ, der sogar unter AfD-Wählern umstritten ist. Und das sollte eigentlich alles sagen. Ne? Also wenn der sogar ein Großteil der AfD-Wähler in Thüringen zu rechts ist, dann sollte man sich Gedanken machen. Ich glaube, 16% aller Wahlberechtigten in Thüringen finden den Knorke. Und
17% finden Mario
von Marco Vogel. Absurd, ne? Ist absolut absurd.
Oh nein.
Ich bin trotzdem mit einem anderen Gedanken daran gegangen. Und zwar dachte ich mir, viele Trottel werden sich das reinziehen. Also das ist ja so ein, dieses TV-Duell ist ja etwas, da wird ja kein Linker wird sie das reinziehen. Ne? Also die Linken, die werden auch die Liberalen, die werden sagen, nee, also
lieber nicht.
Weißt du, so ein keine Ahnung, so einem Krupalla bei Lanz oder so einem Cotré oder so einem Guido Reil, dem kann man vielleicht noch zuhören, weil die sind noch eher gemäßigt für AfD-Norm. Aber bei Höcke hört es dann auch bei den allermeisten auf. Ne? Höcke ist halt nicht so, Höcke ist schon in der Wahrnehmung der deutschen Bevölkerung Hitler. Also da kann man schon sagen, da ist die Gefahr, die ausgehend von dem ist, schon relativ eindeutig, weil er sich auch immer sehr eindeutig gibt. Es ist halt der AfD-Mann, der wortführend.
Unmissverständlich.
Ja, der unmissverständlich auf Pegida-Veranstaltungen seine dritte Reichsfantasien oder vierte Reichsfantasien vor sich her schwadrolliert. Da haben die meisten schon begriffen, der Mann, der ist nichts Gutes. Ne? Und dann sind die das gucken, sind konservative, interessierte Rechte selber und aber auch genug, bedauerlicherweise genug. Und ich dachte mir, Wenn wir diesen Mythos aufrechterhalten, man spricht natürlich nicht mit Nazis. Ne? Ich denke mal, das sollte relativ klar sein. Ich halte es für unfassbar falsch, wenn Medienhäuser wie Welt oder auch öffentlich-rechtliche AfDler in ihre Sendungen einladen, weil wir wissen, wie Demagogie funktioniert. Wir wissen mittlerweile, wie Populismus funktioniert. Den Leuten sind Inhalte scheißegal. Die interessieren sich nicht dafür. Ob sie da Wahrheiten von sich geben oder nicht, tun sie sowieso nicht, weil sie ihre eigenen Faktenchecks dann auf ihren Twitter-Accounts machen oder Telegram. Und
alternativer Faktencheck auf Twitter.
Den es ja dann tatsächlich auch gab von Höcke.
Unglaublich. Den
alternativen Twitter-Check oder Faktencheck auf seinem Twitter-Account. Ja. Denen geht es nur darum, ihre ihre Lügen und ihre Fremdenfeindlichkeit zu legitimieren. Und das gelingt ihm, wenn sie öffentliche Auftritte bekommen. Ich dachte mir, die werden aber bestimmt gibt es genug Leute, die mit diesem Scheiß konfrontiert werden, im realen Leben. Und jetzt ist es passiert, jetzt ist dieses Ding ist passiert, das wurde übertragen, da kann ich jetzt nicht mehr dran ändern. Aber was ich machen kann, ist einen alternativen Faktencheck zu geben und mir das zumindest mal reinzuziehen. Habe ich dann auch gemacht. Und du, ich muss dir wirklich sagen, ne, das ist auch der Grund, warum ich das Parabelritter-Video ein bisschen, also inhaltlich tatsächlich in vielen Teilen anders sehe. Weil Höcke hat sich blamiert. Höcke hat sich wirklich für die Gefahr, die von ihm ausgeht und für die Schäden, die dieser Auftritt hätte anrichten können. Das war mit Sicherheit sehr schlecht, aber von allen schlechten Szenarien war es das Beste. Der hat sich wirklich blamiert. Also, um da einen Eindruck zu geben, wenn du nur dieses Gespräch bewerten würdest, also wirklich nichts anderes, wenn du die nicht kennen würdest, wenn du nicht wissen würdest, wer das ist, und du müsstest sagen, okay, wer von denen ist denn jetzt fremdenfeindlicher, wer ist gefährlicher, wer ist rassistischer, dann wird das klar an Vogt gehen. Ne? Wer ist aggressiver, geht an Vogt. Wer ist rhetorisch versierter, geht an Vogt. Wer ist angriffslustiger, Vogt. Wer ist männlicher, Vogt. Also die Dinge, die normalerweise so einem Fascho zuzuordnen sind, das geht alles an Vogt. Und dann gibt's Leute, die sagen, ja gut, aber der Höcke, der wollte sich halt menschlich zeigen, ne? Also der wollte sich von seiner menschlichen Seite zeigen und der wollte nahbar wirken. Auch das ist ihm nicht gelungen, weil er wie so ein weinerliches Kind einfach in der Ecke stand und sich vollgepinkelt hat. Also das ging wirklich so weit, dass Vogt hat ihm gesagt, er soll aufhören zu heulen. Und von der inhaltlichen Gestaltung war das 40 Minuten lang der Weltchefredakteur, auch unfassbar, dass ich das jemals sage, aber der Weltchefredakteur hat den souveränsten Auftritt von allen Anwesenden geliefert. Absurd. Ich habe mich teilweise gefragt, was macht der Mann bei Welt? Ne? Und warum ist der Chefredakteur? So, weil er eigentlich einen sehr liberalen Eindruck gemacht hat. Ne? Und der hat ihn 40 Minuten lang ungefähr, dieser 70 Minuten, die ganze Zeit nur auf seine Scheiße festgenagelt. Also das war so ein Gespräch zwischen dem Moderator und Höcke und der Moderator hat ihn die ganze Zeit auf seine Scheiße festgenagelt, ne? Also die absurdeste Stelle dieses gesamten TV-Duells war, wo der Vogt ein Zitat aus dem Höcke-Buch vorgelesen hat oder vorgetragen hat, von seinen Spickzetteln, die er da vor sich hatte. Das ist auch der einzige Angriffspunkt, den Faschos finden, das ist unfair, weil der war vorbereitet. Das hört sich jetzt eher nach einem Du-Problem an, um ganz ehrlich zu sein. Ist kein Scheiß. Wir können gleich mal über den Backlash sprechen, weil den habe ich mir auch reingezogen, sowohl auf X als auch auf TikTok, also was dann dabei rausgekommen ist. Und dann sieht man vielleicht auch, dass das sehr viel schlechter hätte laufen können. Also der Höcke hat ihm gesagt, nee, also keine Ahnung, ob sie... ist ein bisschen peinlich, dass sie jetzt hier das vorlesen müssen. Das Buch hätten sie auch lesen können, hätten sie das mal auswendig vortragen können, das wäre möglich gewesen. Und das hat der Redakteur, der Chefredakteur, hat genau diesen Spruch von Höcke 30 Sekunden später verwandelt auf eine faszinierende Art und Weise. Und zwar hat er ihn dann mit Zitaten aus seinem Buch konfrontiert, an die sich Höcke jetzt nicht mehr erinnern konnte.
Ja.
Alles, womit er konfrontiert wurde, hat er gesagt, weiß ich nicht mehr. Da fehlt mir auch der Kontext. Was ist denn da passiert? Und das weiß ich nicht. Der hat alles, was er hätte schädlich von sich geben können, hat er stehen lassen, hat sich eingepinkelt. Der wurde mit Remigration konfrontiert. Der wurde zur Remigration befragt. Und das ist ja so das neurechte Zugpferd, ne? Wenn es eine Sache gibt, wo sich alle Neurechten irgendwie drauf einigen, ist es Ausländer raus, wie immer. Und Remigration ist ja der Euphemismus, der benutzt wird, um das Ganze schön zu reden. Ne? So ein Sellner macht das sehr, sehr gut. Der Höcke hat das in der Vergangenheit sehr, sehr gut gemacht. Der benutzt Remigration eben als Worthülse, um Deportation von wenn es nach ihnen gehen würde, 25, 30 Millionen Deutschen oder genau. In Deutschland Lebenden und Deutschen zu werten oder zu nutzen. Und Höcke hat, ich weiß nicht, hast du mitbekommen, was der aus Remigration gemacht hat?
Ja, ja. Er hat Höcke hat aus Remigration die Wortdeutung oder Interpretation oder den neuen Begriff von wir holen Deutsche aus dem Ausland zurück.
Absurd.
Hä? Absurd. Ich glaube, da war der ein oder andere Faschist dann sogar irritiert.
Ja.
Warte mal, das bedeutet das ja gar nicht? Warte mal, ich dachte, das bedeutet, dass wir die Ausländer rausmachen. Und nicht die Ausländer, die gemeinen Ausländer rein. Und übrigens in beiden Fällen Katastrophe, weil das bedeutet ja, die kämpfen um uns, Karl.
Ich habe auch gesagt, das ist ein Aufruf an dich und mich, dass wir wieder nach Deutschland kommen. Und ich sage, nee, nicht, ich komme nicht wieder. Also auf gar keinen Fall. Guck dir mal den Scheiß auf an. Und jetzt kommt meine Politikanalyse. Und die mag falsch sein. So wirklich, die mag komplett falsch sein. Aber ich glaube nicht, dass Höcke derjenige ist, der gemäßigt im unentschlossenen Teil der Bevölkerung funktionieren kann. Weil, und hier die Erklärung dazu. Selbst unter AfD-Wählern und Wählerinnen ist Höcke umstritten. Die allermeisten gerade in Westdeutschland lebenden AfD-Wähler, aber auch große Teile der in Ostdeutschland lebenden AfD-Wähler, und das heißt schon einiges, die lehnen Höcke ab. Die sagen, ey, AfD ist die Zukunft und das ist eine echte Alternative und solche Leute wie Höcke sind, die muss man dann eben mit ertragen. Das ist so das ist das, was AfD-Wähler sagen, ne? Was die insgeheim meinen, das spielt erstmal keine Rolle, aber in der Wahrnehmung der Leute ist Höcke eine nicht tragbare Figur. Es geht, jeder AfD-Wähler hat sich schon mindestens einmal für Höcke rechtfertigen müssen. Und das ist fest getackert in deren Birnen. Jetzt gehen wir in den unentschlossenen Teil der Gesellschaft, also den Uninformierten. Selbst die haben alle mitbekommen, dass Höcke ein Faschist ist. Selbst die haben alle mitbekommen, Höcke geht gar nicht. Und jetzt gehen wir in den progressiveren Teil, in den linksliberalen und dann auch in den linken Teil. Ja, für die ist Höcke ja sowieso ein No-Go. Ja? Die haben alle begriffen, ja, das ist halt einfach Hitler. Das ist halt einfach ein Nationalsozialist, der Typ. Der ist komplett Banane, den überhaupt irgendwie zu plattformen. Die haben das gar nicht geguckt. Also wen wollte er jetzt mit diesem gemäßigten Bild von sich überzeugen? Wen? Ich weiß es nicht. Was er hätte machen können, was meine Vermutung gewesen wäre und was dann auch die wirklich große Gefahr in meinen Augen gewesen wäre, ist, dass er mit diesem TV-Duell die Möglichkeit gehabt hätte, all diesen fremdenfeindlichen, rechtsextremen Scheiß, den er bei Pegida schon die ganze Zeit von sich gibt, auch ins Fernsehen zu tragen. Dass es eine Fernsehsendung gegeben hätte, in der ein Faschist seine Menschenfeindlichkeit ungeschnitten und weitestgehend unkommentiert einfach hätte rausblasen können. Er hätte all diese neurechten Euphemismen raushängen lassen können. Ethnopluralismus, Remigration. Der hätte das alles komplett überzeugt und geradeaus in eine Fernsehkamera blubbern können. Und das hätte das Potenzial gehabt, dass sich die Leute, die Teile, die da eben kein Problem mit haben, ne, und da sprechen wir in Thüringen von Millionen von Menschen, die hätte der weiter radikalisieren können. Das hatte unfassbares Radikalisierungspotenzial, dieser Auftritt. Und deswegen hätte das niemals stattfinden dürfen. Es hat nun aber stattgefunden und ich glaube, radikalisiert hat der niemanden. Weil alles, was die Rechten derzeit machen, ist Schadensbegrenzung. Die stellen sich hin und sagen, was hätte Höcke denn machen sollen? Das war ja gestaged. Der Vogt hatte die Fragen vorher und der war vorbereitet. Und Höcke hat freigesprochen, der hat keine Spickzettel gebraucht. Ich hätte gedacht, dass TikTok sowieso eine bedauerlicherweise weitestgehend AfD-dominierte Plattform im Politiksektor, dass die einen Clip nach dem anderen von Höcke jetzt auf die Timelines spulen. Wenn der hätte sich hinstellen können, der hätte einfach, wie das AfD-Leute eben machen, der hätte immer mal 30 bis 60 Sekunden komplett auf die Kacke hauen können und das hätte man dann schön zusammenschneiden, also schön geschnitten auf TikTok knallen können. Fertig ist der Lachs, ne? Diese Clips gibt es nicht.
Ja, die gibt es noch nicht.
Nein, die gibt es nicht. Lass mir dir wirklich sagen, da gibt es keine Passage, die Potenzial hat, in irgendeiner Form genutzt zu werden. Höcke hat Dinge gesagt wie, ich find's traurig, dass ich nicht zur KZ Buchenwald Befreiungsparty eingeladen bin. Der hat Dinge gesagt wie, ich war 15 Jahre Lehrer und auch Vertrauenslehrer. Der hat Dinge gesagt wie, ich bin ein liebender Mann. Ich kenne Hass nicht als Gefühl. Ich hasse niemanden. Der hat am Ende, hat er einen weinerlichen Vortrag darüber gehalten, wie wichtig er es doch findet für die Demokratie, dass man zusammenarbeitet. Und Vogt hat ihm gesagt, halt deine Fresse, du Bastard. Es war absurd. Diese gesamten 90 Minuten hatten überhaupt kein Clip-Potenzial. Und deswegen findest du auch keine dazu.
Also, ich finde, in meiner Wahrnehmung, also ich habe nochmal, ich habe das nicht gesehen, einfach weil ich es auch, weil für mich alles vorher und danach auch irgendwie klar war.
Habe ich auch
also drüber besonders
nachgedacht.
Davor.
Ich habe auch drüber nachgedacht, ob ich es überhaupt gucken soll oder ob ich das machen soll, was mir irgendwie mein Kopf schon oder mein Bauch dann auch immer sagt, so, ey, Höcke ist ein Fascho. Faschos sollte man nicht plattformen, geht euch einfach alle bumsen. Weißt du? So, das ist eigentlich das.
Also ich finde, das Originalgespräch kann man meiden. Ich habe viel von den Aufbereitungen dazu gesehen. Hab eine Tagesschau gelesen, habe mir ein bisschen in der Süddeutschen was angeguckt, Zeit und alles, was so Deutschlandfunk gegeben hat, um einfach so ein paar Einschätzungen zu geben, die alle so ein bisschen gesagt haben, also im Konsens könnte man fast Mittelschnitt machen. Das war ein Fehler, denn es gab keinen eindeutigen Gewinner. Und es hätte auch keinen eindeutigen Gewinner geben können, weil der Sieg für jemanden, der Rechtsextremist ist, schon der ist, dass er auf so einer Plattform dargestellt
genau.
wird, grundsätzlich. Das ist schon ein Problem. Und das ist schon, wenn das passiert, dann hast du einen Fehler gemacht. So, dann hast du einfach einen Fehler gemacht. Und ich finde es tatsächlich sogar einigermaßen nachvollziehbar, dass er sich da nicht von Extremen auf dem Leder hat abgeben lassen oder dass er da nicht so diese extreme Sache gezeigt hat, weil die sich ja als Koalitionspartner für die CDU anbiedern. Die sind nicht, also was die AfD in Thüringen ist, ist sie erstmal gesichert rechtsextrem. Mhm. Aber was sie vor allen Dingen ist, ist die stärkste Kraft im Land.
Ja.
Ne? Also einfach die stärkste. So, das muss man einfach auch mal festhalten. Und im Worst-Case-Szenario einer Wahl im September, der Landtagswahl im September in Thüringen, steht die dann immer noch als die stärkste Kraft da. Und die zweitstärkste Kraft ist die CDU.
Ja.
So, und dann kommt irgendwas anderes. Die Gefahr, und das ist auch etwas, was die CDU macht, ist sie, und du sagst, du hast es gerade auch gut beschrieben, sie sind selber unheimlich rechts. Besonders in Thüringen. Unheimlich rechts. Ne? Bezahlkarte für Geflüchtete pushen, Zwangsarbeit für Geflüchtete pushen für 80 Cent. All diese Sachen, das kommt alles aus straight out Thüringen. So, und das kommt von CDU-Leuten.
Ja.
Also sehe ich diesen Auftritt nicht als, zeig mal, wie rechtsextrem du bist oder zeig mal, wie extremistisch du sein kannst und was du eigentlich für, was für eine SA-Pyrole fällt dir denn noch ein, Höcke? Hä?
Ja.
So nach dem Motto, sondern ich sehe das eher als Versuch, auch der CDU klarzumachen. Und so hat es sich für mich auch dargestellt, weil er am Ende gesagt hat, wir können immer mit ihnen koalieren. Das Problem der angeblichen Brandmauer endgültig loszuwerden. Weil wenn im September es tatsächlich zu Gesprächen kommen sollte, und das ist offen, also ich vollkommen offen, ob es nicht möglich wäre, Blau-Blau-Koalition in Thüringen durchzuziehen. Der Bundesverband der CDU hätte natürlich was dagegen, aber genau in diese Richtung ist dieses Gespräch gelaufen. Das ist vielleicht ein beömmelter Trottel, aber der ist nur ein beömmelter Trottel, weil er sich halt zurückgehalten hat mit seinen extremistischen Aussagen, die er da halt nicht
verhindert konnte. Die haben sich aber nicht miteinander angebiedert. Also
er ist
komplett auf Mutter gegangen.
Ja, er ist auch, ich weiß, der Vogt ist auf Mutter gegangen. Aber der Vogt ist auf Mutter gegangen, um Popularität einzufangen.
Ja, ja, ja.
Der Höcke ist aber nicht auf Mutter gegangen oder auf Hitler oder was auch immer, um den restlichen Unionlern klarzumachen, hey, look at me, how zahm ich bin. Look at this, this could be your Koalitionspartner. So, wir können auch ganz nett sein.
Aber glaubst du, dass
wie schön es ist?
Ich glaube, da lässt sich niemand von, also guck mal, die Leute, die mit Höcke kollieren, das müssen ja Fremdenfeinde sein. Die werden sich ja,
also ich, ganz ehrlich, ich habe Kemmerich auch schon eine Handschütteln sehen, bei der man gedacht hätte, das funktioniert nicht. Und das ist, den Liberalen, was da passiert ist, das hätte auch niemand mehr erneut für möglich gehalten. So ein Steigbügelscheiß.
Ja.
Und ich, ganz ehrlich, es auszuschließen halte ich für unbedacht.
Du, ich schließe das nicht aus. Sagen. Also ich schließe das nicht aus. Das ist ja Quark, ne? Also wir wissen, das ist ja Unsinn. Also ausschließen sollte man sowas nie, weil was die CDU alles in der Vergangenheit gemacht hat, das sollte eigentlich als Warnmal für uns alle gelten. Aber
ja.
Ich stelle viel mehr in Frage, ob dieser Auftritt dazu führt, dass das wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher wird. Und ich glaube, dass Höcke mit diesem TV-Duell, wenn er irgendjemanden hätte beeinflussen können, dann wären das Wähler und Wählerinnen gewesen. Aber nicht irgendwelche Leute, die in der CDU sind. Ich habe mein Vertrauen, ey, guck mal, vielleicht habe ich auch einfach größeres Vertrauen in Politiker. Vielleicht, I don't know, vielleicht ist es naiv, aber.
Ey, im besten Falle, ich wünsche mir das auch.
Ja.
Ich wünsche mir, dass die Wahl im September in Thüringen nicht dazu führt, dass ein CDU-AfD-Koalitionsgebilde die Landesregierung stellt. Das wünsche ich mir. Ich bin aber besorgt. Sehr besorgt, weil die CDU-Landesregierung, die AfD oder die Thüringer CDU halt einfach auch schon immer gesagt hat, wir halten nichts von dieser Brandmauer.
Ja.
Wir halten nichts davon. Und die machen auch Politik zusammen schon. Deswegen,
ja.
Dass der Vogt sich da ein bisschen profiliert, könnte eventuell nur das Zeichen sein, guck mal, ich bin eigentlich vielleicht auch ein Kandidat, der über die Landesebene hinaus relevant für die CDU ist. Guck mal, Bundesebene, guck mal, Bundesebene. Weißt du?
Das ist möglich, also, ja, ist möglich.
Ich bin da, sagen wir mal, besorgt. Ich habe das zumindest im Auge. Ja, sehr im Auge. Und es wird sich, weil das hat auch zu viele, also die Konsequenzen sind ja unermesslich, ne?
Ja.
Die Konsequenzen, wenn die CDU-Landesregierung die Thüringer CDU mit der AfD zusammenarbeitet, was sie ja schon tut, das wäre ja, das, oh mein Gott, auf Regierungsebene, oh mein Gott, was das bedeuten würde. Das ist unvorstellbar.
Man muss irgendwie hoffen, weil es gab ja auch, man darf ja nicht vergessen, auch in der letzten Landtagswahl in Thüringen 2019 gab es ja keine eindeutige Mehrheit für irgendjemanden. Das ist ja eine Minderheitenregierung, die da geführt wird. Und Thüringen ist immer schon schwierig, ne? Und derzeit sieht es ja nicht danach aus, als ob Höcke alleine eine Minderheitenregierung führen könnte. Ne? Die Wahlergebnisse, die fallen so ein bisschen ab. Es gibt keine aktuellen, aber wenn man.
Das sind halt nur Umfragen,
ne? Ja. Wenn man sich umhört, dann Umfragen geben nie ein tatsächliches Wahlergebnis wieder, aber Tendenzen zumindest. Ne? Also die sind ja immer ganz, ganz viele sind ja, ich verstehe zwar nicht warum, aber ganz, ganz viele sind so wahlverdrossen. Das ist wie so spontane Umfragen bei Rock am Ring. So, die werden zu einer Band befragt und dann tritt die auf und dann werden die nochmal befragt und dann ist es ein völlig anderes Bild davon.
Ja,
und
ja,
so genau. In etwa ist das bei Wahlumfragen. Es gibt immer ganz gute Tendenz ab. Und die Tendenz nach diesem TV-Duell, das sieht nicht gut aus für die AfD. So, der Höcke hat sich da jetzt nicht gut präsentiert. Nochmal, das hätte niemals stattfinden dürfen, aber so wie es stattgefunden hat, ist noch das Beste der beschissensten Ergebnisse, weil die da nichts haben draus verwandeln können. Die konnten da nichts von verwerten.
Naja, sie begeben sich halt in die klassische Opferrolle wieder. Da wird halt viel rumgefahren, rumgelabert von wegen, ja, die waren alle gegen uns vorbereitet, die wollten uns gar nicht und so. Ich weiß nicht. Ich glaube, Anna Scherer hatte einen Orgasmus während der Sendung und dann war sie enttäuscht.
Ja.
Ne? So Post-Orgasm Regrets.
Ja.
Und das ist so, da muss ich sagen, das ist so eine komplette, also das ist komplett. Also ich hoffe final, dass das niemals dazu kommt, dass die konservativen Rechten mit den Rechtsextremen koalieren. Aber dieses Gespräch gibt mir jetzt nicht die Sicherheit, das besser zu wissen, sondern ich habe genau die gleiche Befürchtung danach.
Ja, ja, ja. Man sollte sich da sowieso nie von leiten lassen. Ne? So ein TV-Duell ist ja ohnehin relativ nichtssagend.
Ne? Ja, tatsächlich. Das war, naja.
Passend dazu jetzt vielleicht dann auch ein Kurswechsel, der früher kommt als erwartet. Für mich passt es. Also wenn ich mir die AfD anschaue und wenn meine Vermutungen richtig liegen, dann ist das NSDAP 2.0. Das sind Faschos, die den Faschismus nach Deutschland bringen wollen. Und der geheime Führer ist und war allerspätestens seit 2017 Björn Höcke. Seit 2017 allerspätestens ist Björn Höcke so die meinungsbildende, treibende Kraft in der AfD. Auch auf Bundesebene. Das hat sich aber nie in seiner Position wiedergespiegelt. Und ich dachte, oder denke immer noch, dass das nur eine Frage der Zeit ist. Also die wollten den einfach ein bisschen in Thüringen lassen und ihn da seinen Shit machen lassen und die AfD dann auf Bundesebene mit weniger radikal wirkenden Menschen wie Weidel und Chrupalla oder eben auch dem Professor Dr. Meuthen, der es davor versucht hat. Man wollte dem so das bürgerliche, eher konservative, nicht rechtsextreme Bild verpassen auf Bundesebene, um den Aufbau zu gewährleisten. Und dann irgendwann hätte Höcke übernommen, weil der jetzt schon auch damals schon im Hintergrund die Strippen gezogen hat. Ich glaube, dass dieser Schritt jetzt sehr viel schneller kommen wird, als es eigentlich geplant gewesen ist, weil wenn wir uns anschauen, vor 2 Minuten wurde das veröffentlicht und gemutmaßt wird das schon ein bisschen lange. Das Privatleben von Frau Weidel ist wohl ein bisschen zu nicht AfD,
zu links,
um sie an der Spitze dieser Partei zu haben. Bisschen zu schwul, die Frau. Und jetzt soll wohl ein Rücktritt von Alice Weidel vorbereitet werden und eine Übernahme von Höcke.
Oh mein Gott.
Und das ist etwas, das für mich zeigt, dass Thüringen aufgegeben wird. Verstehst du, was ich meine?
Woher hast du das jetzt?
Hier, warte.
Nee, also, oh mein Gott, das wäre eine Katastrophe, Alter. Boah, das wäre wirklich, eieieiei. Ach, meine Maus, wo ist denn meine Maus? Wieder? Ist hier, ich hatte sie gerade noch. Ah, da.
Das ist ja die Geschichte der AfD ist ja eine Geschichte von zurücktretenden Parteivorsitzenden und Bundessprechern. Weil sie nicht rechts genug gewesen sind. Ne? Zuletzt Meuthen, der sollte ja wohl allen so ein bisschen noch im Gedächtnis bleiben, wie er da am Ende saß und wie es immer klarer wurde, dass er sich gegen den Höckeflügel nicht durchsetzen kann und dass er dann zurücktritt mit den Worten, ey, scheiße, es gibt ja Rechtsextreme bei uns. Ja. Und das gleiche Schicksal könnte jetzt Alice Weidel erleiden. Und wenn Alice Weidel nicht mehr rechts genug ist, mein lieber Scholli, ne, das ist schon.
Boah, das, also. Ja, das würde ich erstmal offen lassen. Also, das wäre eine Katastrophe. Also, das wäre eine Katastrophe, weil das eine ziemlich klare Richtung vorgeben würde. So, wir werden schon rechtsextrem wahrgenommen, aber wir wollen noch ein bisschen rechter sein.
Ja.
So, das wäre schon schwierig. Die Politikerin lebt mit ihrer Partnerin in einer eingetragenen Partnerschaft. Gemeinsam ziehen sie in der Schweiz 2 Söhne groß. Weidel könnte damit aber mittlerweile nicht mehr zur AfD passen. Ja. Die Strömungen innerhalb ihrer Parteien seien einfach zu sehr nach rechts gerückt. Laut einer Schweizer Zeitung könnte Höcke dann wohl möglich einen Machtkampf um die AfD-Spitze anzetteln und sogar gewinnen. Also das sind alles... sehr viele Hypothesen, muss man mal sagen.
Aber diese Hypothesen, die bewahrheiten sich ja in den meisten Fällen immer, weil so, gerade wenn man über solche Machtkämpfe, die intern unter Politikern in Parteien stattfinden, dann gelingt das den allermeisten Parteien, also eigentlich allen Parteien außer der Linkspartei, immer das so ein bisschen aus der Öffentlichkeit zu halten. Dass Höcke stichelt und dass Höcke nachrücken will, das ist ja klar. Ich meine, der hat diese Scheiße mit der zwei Personenspitze eingeführt und er hat klar gesagt, jetzt trete ich noch nicht an.
Jetzt noch nicht, genau.
Aber die Zeit wird kommen. Das hat er ja eigentlich genauso gesagt. Und all das, was derzeit passiert, auch nach diesem TV-Duell, lässt so ein bisschen drauf schließen, dass er vielleicht denkt, dass es jetzt Zeit ist, für ihn auf Bundesebene aufzutreten. In Thüringen verliert er, auf Bundesebene verliert die CDU. Also der CDU hat das nicht gut getan, dass da ein CDU-Mann in Thüringen mit dem Faschisten Höcke diskutiert. Die sind da, auf Bundesebene sind die da ein bisschen schockierter. Und das liegt auch an Söder. Ich meine, Söder und Merz sind beides Leute, die sich zumindest in der Öffentlichkeit und Söder noch sehr viel mehr als Merz gegen die AfD aussprechen. Und die sagen, Söder macht das natürlich aus einer Souveränität heraus, dass er niemals darauf angewiesen sein wird, in München mit der AfD zusammenarbeiten zu müssen.
Genau, weil er die Freien Wähler hat.
Genau, er hat ja seine eigene AfD in Bayern mit den Freien Wählern. Und deswegen kann er natürlich ein bisschen mehr klare Kante gegen die AfD zeigen, einfach weil er nicht darauf angewiesen ist. Und der stichelt ja schon die ganze Zeit. Und das Bild von Söder, also was Söder vermittelt, ist relevant für CDU auf Bundesebene. Söder ist von allen Leuten der charismatischste. Das muss man ihm lassen. Wenn der sich hinstellt und sagt, das ist ein No-Go, dass sich jemand wie Vogt mit Höcke in ein Fernsehduell stellt und das ist eine Blamage für die Union, das hat schon Einfluss.
Hat das denn gemacht?
Ja, hat er gemacht.
Ja,
er hat auch vorher schon gewarnt. Der hat abgeraten. Sprecher von Söder haben ihm gesagt, der hat wohl eine Rede gehalten, gestern Abend hat er, glaube ich, eine Rede gehalten. Und lokal. Und da hat er wohl auch gesagt, dass es in seiner CSU gibt es da eine Untersagung. Also man müsste sich keine Gedanken machen, niemand seiner CSU würde jemals öffentlich mit AfDlern debattieren. Und das ist ja schon sehr eindeutig. Ich meine, wie gesagt, er kann sich das auch erlauben, ne, ist in einer anderen Position. Der kann, das ist opportunistisch, aber.
Ja, Söder ist halt auch eine Fahne im Wind.
Ja,
also klar. Ich habe zu oft Söder die Richtung wechseln sehen und das eigentlich fast jährlich oder spätestens nach Ende der Legislaturperiode. Ja. Söder ist einfach eine Fahne im Wind. Also dass der politisch überhaupt irgendwo ernst genommen wird. Also das kann ich nicht verstehen. Kann ich wirklich nicht verstehen, dass Leute den wählen.
Aber keine Ahnung. Die Fahne im Wind ist entscheidend. Also wir wissen ja, dass die Wähler in Deutschland auch alles Fähnchen im Wind sind. Denen ist das ja scheißegal. So, da geht's ja auch nicht um Inhalte. Da geht's um Personen und was sie so von sich lassen. Und da ist, was Unionspolitik angeht, Söder einer der wichtigsten. Wenn nicht sogar der wichtigste.
Boah, ist das traurig. Stell dir mal vor, du musst politisch, der wichtigste politische Akteur deiner Bewegung ist Söder. Jesus Christ.
Ich hätte auch nie gedacht, dass ich 2024 an dem Punkt bin, wo ich sage, der sympathischste Unionspolitiker in meinen Augen, also neben natürlich dem Gewerkschaftsboss, ist Armin Laschet.
Ne? Ja, tatsächlich. True.
Ja. Also
ist mir auch aufgefallen, als der diese leidenschaftliche Rede im Rahmen der Rechtsextremismusprozesse Proteste geschwungen hat. Ich war sehr, Armin Laschet, mashallah.
Was ist denn mit dir los, Armin? Bei mir war es eher, als ich ihn gesehen habe, wie er mit seinem kleinen Köfferchen am Bahnhof stand und so ein paar Jugendliche ihm vom Zug gegenüber entgegengesungen haben, Armin Laschet wird Kanzler. Armin Laschet wird Kanzler. Das ist ein paar Monate her, also lange nachdem er die Wahl verloren hat. Und Laschet stand da mit seinem kleinen Köfferchen und du dachtest eigentlich so, der Mann hat eigentlich so ein, der muss halt so ein Ego haben, dass ihn das richtig trifft, ne? Also so ein richtiger Schlag in sein Gesicht. Und ist ganz im Gegenteil, steht da und keckt sich einfach einen ab darum, ne? Also das war schon sehr sympathisch in meinen Augen. Schon jemand, wo ich sagen würde, hey, okay, wir sind zwar absolut auf konträren Seiten, also wir sind wirklich weiter auseinander, könnte man nicht stehen politisch, als wir beide, aber ich würde trotzdem gerne ein paar Bierchen mit dir zischen, so. Das ist wirklich so. Keine Ahnung, einfach sympathisch. Das war einfach sympathisch. Und dann natürlich die Rede gegen den Extremismus und gegen den Rechtsextremismus in Deutschland, gegen die AfD, in Unterstützung der Proteste gegen rechts in Deutschland. Das war schon für einen CDUler beeindruckend.
Ja, ja, glaube ich. Also ich nehme ich auch so wahr. Nehme ich tatsächlich auch so wahr. Keine Ahnung, obwohl mir Norbert Röttgen noch ein bisschen sympathischer ist, muss ich sagen. Und der muss ja dafür nicht irgendeine Inszenierung machen. Norbert Röttgen finde ich eigentlich auch ganz stabil.
Ja, Röttgen ist immer so ein bisschen, der ist zu unscheinbar. Der ist halt immer, der war ja auch.
Schade, dass das so, ja. Schade, dass es solche Maßstäbe in der Politik gibt, Alter.
Ja, aber es ist halt der einzige Maßstab, ne?
Ja.
Und im Zuge dessen muss man sich fragen, wie hat es Olaf Scholz geschafft, Kanzler zu werden? Aber das ist eine andere Frage. Ich muss was gestehen.
Oh.
Und zwar
hatte
ich kein
Verständnis.
Ich hatte keinen Bock auf Iran gegen Israel.
Hm.
Ich war noch online und es war so ungefähr Viertel nach elf, meine Zeit.
Ja, ja.
Und dann ging die Meldung los.
Ja.
Und es hieß, in einer Dreiviertelstunde könnt ihr euch live im Internet angucken, wie die Drohnen in Israel einschlagen.
Ja.
Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, okay, eigentlich habe ich keinen Bock mehr auf diesen Planeten, eigentlich habe ich keinen Bock mehr auf alles. Und ja. Ich habe es nicht live geguckt, ich habe mir nicht live angeguckt, wie Drohnen versuchen, Israel platt zu machen. Ich habe gewartet und habe mir tatsächlich dann auch als mitunter eines der ersten und einzigen Videos dazu dein Video auf Meinungsmache dazu reingezogen.
Hm.
Übrigens auch an der Stelle, man kann nicht oft genug Werbung dafür machen. Macht wirklich, abonniert den Kanal Meinungsmache, komplett underrated, politische und gesellschaftsrelevante News-Aufbearbeitung von Stay, die er im Rahmen seines Twitch-Streams macht und auf dem eigenen Kanal hochlädt. Wirklich sehr, 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 sehr gut und im deutschsprachigen Sektor auch mit, also ich glaube ohne Konkurrenz, gibt es niemanden, der in der Taktrate die aktuellen Geschehnisse abarbeitet und dann auch noch so kompetent. Deswegen hol mich doch nochmal ab. Iran, danke, Israel.
Ja, also tatsächlich gibt es da heute neue Entwicklungen. Gerade in dem Moment, ich habe mich Nachrichten gelesen, in Vorbereitung auf den heutigen Stream, habe ich schon ein bisschen vorgearbeitet, könnte man sagen. Also erstmal vorab, vor einigen Wochen gab es eine Explosion, bei der iranische Botschafter umgekommen sind. Ne? Davon hast du vielleicht, das war der Auslöser des Ereignisses. Ne? Da sind iranische Abgeordnete und Diplomaten der Königlichen Garde oder Königsgarde oder sowas, sind halt umgekommen und der Iran hat gesagt, dafür werden sie sich, das wird Konsequenzen haben. Jetzt ist die Konsequenz das gewesen, was wir gestern bzw. vorgestern erlebt haben oder vorvorgestern, je nachdem, wann ihr das hört, oder diese Woche, KW-16.
Ja.
Und zwar gab es einen Angriff des Irans mit 300 Drohnen und Raketen. 300 Stück insgesamt, die zu 99% von Israel und seinen Bündnispartnern, Großbritannien, jetzt auch Saudi-Arabien hat sich sogar bekannt, welche abgeschossen zu haben. Die United States und allen, die da mitgewirkt haben, haben da eigentlich kollegial zusammen die Raketen abgeschossen. Ja. Der Iran hat gesagt, das ist die Antwort darauf, wir haben mit der Situation abgeschlossen. So. Es wurden Leute verletzt, da gab es Berichte zu und es gibt eingeschlagene Projektile, welcher Art, weiß ich jetzt nicht, in der Nähe eines Flugfelds in Israel. Ja, so, das ist so der Abriss. Das Aktuellste ist, jetzt haben wir Joe Biden dafür gekämpft und allgemein westliche Bündnispartner zu sagen, es darf dazu keine zusätzliche Eskalation geben. Also es darf darauf keine Antwort von Israel geben. Es sollte keine Antwort geben, das ist alles zu heiß gerade. Das ist alles viel zu heiß und Joe Biden will sich diesbezüglich auch nicht in einen Konflikt hineinziehen lassen gegen den Iran, ne, über Israel. Tja, heute Wasserstand der 16.04. hat das israelische Militär angekündigt, dass eine Antwort folgen wird.
2 Wochen haben die gesagt, ne? Oder sowas, innerhalb von 2 Wochen.
Es wird eine Antwort folgen, ich will das jetzt gar nicht terminieren, solche Termine sind vielleicht ein bisschen komisch, aber es wird darauf eine Antwort geben und das ist so eine Potenzierung der Eskalationsstufe im Mittleren Osten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Natürlich haben die Hamas und die extremen Kräfte, die Israel, die das Existenzrecht absprechen, das Ganze beklatscht, das, was der Iran macht. Der Iran ist ja selber jemand, der Israel zerstören möchte. Mhm. Und jetzt wird Israel darauf antworten und das könnte, das, also natürlich, das ist, das ist eine Katastrophe. Also das ist eine Totalkatastrophe. Wie diese Antwort aussehen wird, wann sie genau erfolgt und wer partizipiert, I don't know. Keiner weiß das, aber heute ist klar gemacht worden, das Militär, israelische Militär hat zum Protokoll gegeben, wir werden darauf antworten.
Ja.
Uff. Also wirklich uff.
Ist eine ganz dicke Uff-Geschichte. Jetzt fragen sich natürlich einige von euch, okay, was hat denn der Iran eigentlich mit Israel zu tun? Wow, die gehen way back. Also da sprechen wir wirklich über
von den 70ern.
Ja, da sprechen wir über 50, 60 Jahre, die das Ganze anbaut. Ich glaube, einige von euch werden schon mitbekommen haben, dass Antisemitismus etwas ist, das in diesem Bereich des Planeten sehr weit fortgeschritten ist. Also da sprechen wir wirklich über einen fest auch kulturell verankerten Antisemitismus. Also da geht es nicht darum, dass man Netanyahu scheiße findet oder dass man die Regierung.
Nee, da will man das Land vernichten findet. Und die Menschen,
Da geht's um die Menschen. Also da geht's wirklich um einen Holocaust, der zu Ende gebracht werden muss. Und das ist ja auch von Deutschen befeuert worden. Da gibt's eine großartige Anstalt-Episode zu. Müsst ihr mal gucken. Irgendwie Entwicklung des Antisemitismus oder so von der Anstalt. Da wird gezeigt, wie die Nazis damals, also die Nazis, die Hitler und so, wie die in mitunter den Iran gegangen sind und dort haben Radiosender aufbauen lassen, deren einzige Aufgabe es ist, Antisemitismus so zu definieren, wie wir es heute kennen. Semiten, dazu gehören ja auch viele Leute, die ursprünglich oder auch immer noch so im Iran ansässig sind. Ne? Also Semiten sind ja nicht nur Juden. Und Antisemitismus war vor den Juden noch was vollkommen anderes. Ne? So ein bisschen breit gestreuterer Hass auf Menschen. Hitler hat es geschafft, dass sich der Begriff Antisemitismus und auch die Wahrnehmung und Ausführung nach ihm und auch mit ihm dann gezielt gegen die jüdische Bevölkerung auf diesem Planeten gerichtet hat und dass sich sogar Semiten gegen andere Semiten stellen. Mit Antisemitismus als Ziel. Und dann hast du, wie gesagt, gibt's da die Scheiße, dass eigentlich der Iran ein eher westliches Land gewesen ist, kann man sagen. Die waren auf einem sehr...
Bevor der Ayatollah gekommen ist und... Warte, es gibt dafür einen Begriff Theokratie, ne? Theokratie, sowas?
Scharia,
das ist das, was sie da haben.
Scharia, Digga. Ja, das war also der Amerika war ja, das war eine andere Zeit, ne? Also im Kalten Krieg hat man versucht, da gab's ja diesen großen Kampf, ne? Kapitalistische Demokratie gegen Staatskommunismus, eigentlich immer noch Stalin gegen die Alliierten, nur halt fortgetragen von anderen Kräften. Und da hat man versucht, irgendwo ein bisschen überall seine Fühler auszustrecken. Ne? Es gab diverse Kriege, Korea, Vietnam, all da war es dann immer nur kalter Krieg, ne? Russland gegen Alliierte oder UdSSR gegen Alliierte, es waren alles Stellvertreterkriege. Und der Iran war eigentlich ein Land, was eher auf einer Pro-USA-Schiene unterwegs gewesen ist. Anders als der Libanon. Und aus dem Libanon heraus hat sich dann die Hezbollah, also diese Gottespartei, die die Scharia umsetzen will, diese komplett bescheuerten Gestalten, die haben sich dann erhoben, haben den Iran gestürzt, da gab es eine Revolution und seitdem will man Israel ausrotten. Also ist schon sehr lange gefestigt, dieser Wille, Israel platt zu machen und die jüdische Bevölkerung auszurotten. Und deswegen ist das auch so gefährlich, so gravierend, so historisch, ne? dass man jetzt im Jahr 2024 den tatsächlich ersten direkten Angriff auf Israel hat, weil das ist es
und
ja.
Vor allen Dingen mit der Befürchtung, dass Iran immer noch ein Atomprogramm hat, was die halt entwickeln und oder nutzen möchten.
Ja.
Also das wurde ja auch etliche Male von Israel sabotiert, angegriffen, das ist alles, oh mein Gott. Puh.
Ja.
Puh. Ja, ist alles sehr huf.
Und da gibt's ja diese Verpflichtungserklärung zwischen Israel und den USA.
Ja.
Dass man iranische Atomwaffen in Gänze ablehnt.
Ja.
Und dass man da gemeinsam gegen vorgehen wird.
Ja.
Und all das lässt einen so ein bisschen, wenn man sich damit beschäftigt hat, was schwer fällt, weil die Informationen zu dem Nahostkonflikt und zu allem, was da noch rechts und links daneben brodelt und alles irgendwie miteinander verstrickt ist, wozu dann auch der Iran mitunter an erster Stelle gehört, das kriegt man so in Deutschland gar nicht mit, wenn man es nicht mitbekommen möchte. Und deswegen haben viele auch nicht verstanden, was dieser Aufschrei zum Dritten Weltkrieg soll. Ich halte das auch für weit hergeholt, ne? Also
okay, davon habe ich noch nicht gehört. Davon redet auch keiner,
Dritte Weltkrieg. Der Dritte Weltkrieg war in den News, war überall, ne? Also gerade im internationalen Sektor. International haben ganz, ganz viele von dem Dritten Weltkrieg gesprochen, weil eben die Gefahr droht, dass wenn Israel hätte einen sofortigen Gegenschlag starten wollen, und zwar nicht nur auf den Libanon, wo es ja schon simultan und auch davor passierte, sondern eben auf den Iran selbst, dann...
Der Libanon hat übrigens auch Raketen abgewehrt.
Ja,
also
ja.
Die sind sich alle dieser, die betreffenden Parteien im Nahen Osten, im Mittleren Osten sind sich alle darüber bewusst, was das bedeutet.
Ja,
und je näher dran du bist, desto größer ist die Gefahr, logischerweise.
Genau.
Ja.
Das Gefährliche daran ist, dass du eben diese direkte Verbindung zwischen den USA und Israel hast. Alles, was Israel jetzt machen wird, jeder Gegenschlag, der kommen wird, der passiert mit einem US-Mandat. So auf.
Ja, ne? Aber da muss man, also das ist auch wieder etwas, da muss man jetzt einfach sitzen und warten.
Ja.
Also das Problem ist, die Situation in Gaza, dieser Bodenkampf, der da stattfindet, diese unzähligen, unschuldigen Toten, ne, die führen halt zu einer gewissen Ablehnung und man könnte zynisch sagen, zu einem israelischen Umfragetief bei seinen Bündnispartnern.
Ja.
Aber genau so ist das. Sogar die Rhetorik, auch bei Scholz und bei Biden, ändert sich dazu. Wir hatten jetzt erst vor 2 Wochen eine Situation.
Ja, weil Weiße getötet worden sind.
Ja, genau. Nicht nur deswegen, aber so grundsätzlich, dass die eine UN-Resolution diesbezüglich fordert, den Waffenstillstand sofort auszurufen. Und dann wurden Diplomaten zurückgezogen. Also diese unnachgiebige Bündnis. Frage, könnte man sagen. Oder
ja.
Dieses Bündnis, das ist nicht mehr so. Das hat sich verändert. Das hat sich in den letzten 6 Monaten verändert. Aufgrund des, erstmal auf Solidarität wurde ausgesprochen, aufgrund des terroristischen Anschlags der Hamas und der Verteidigungszusprache, also dass Israel sich verteidigen darf, wurde von allen zugesprochen. Aber über die Monate dieser immer wiederkehrenden, huch, wir haben den getötet, huch, wir haben das gemacht. Huch, da ist ein Krankenhaus zusammengebrochen. Huch, das, huch, dies. Das hat sich alles verändert.
Ja.
Das hat sich doch, also in meiner Wahrnehmung muss man das alles erstmal stehen lassen und auch die Aussage des israelischen Militärs erstmal so stehen lassen und dann schauen, was denn tatsächlich legitim durch Partner- oder Bündnisfragen getragen werden kann.
Wer glaubst du, kann da die größte Rolle spielen? Also wir sind jetzt natürlich, ey Freunde, ne, nicht vergessen, das ist jetzt hier, wir sind glaube ich
über... Ja, Internetgeneräle gefühlt.
Ja, wir sind überdurchschnittlich informiert, glaube ich, was das angeht, aber es ist nicht so, dass wir da irgendeinen tiefen Einblick gewährleisten könnten oder so, ne, oder Insights hätten. Ich kann da auch nur mit dem Stock in den Flur werfen und ein bisschen mutmaßen, ne. Ich hoffe, das ist wirklich eine Hoffnung von mir, weil wenn wir über den Iran sprechen, dann müssen wir ja auch über China sprechen. Das ist ja, die sind ja schon, also man kann da zumindest von einem Einfluss sprechen. Ich glaube, man sollte nicht so weit gehen wie einige und von einem fest verschworenen Bündnis schwadrollieren. Das sagt man ja immer so nach, ne? China, Russland, Iran. Das ist so das Bündnis, das als Gegenpol zur NATO gefährlich werden könnte. Immer so die Geschichte, die erzählt wird. Das sehe ich jetzt nicht. Dafür gibt es für mich keine großen Anzeichen. Ich glaube aber, dass China dennoch einen Einfluss hat auf den Iran und ich glaube, dass der dazu führen könnte, dass die Situation nicht so eskaliert, wie sie eskalieren könnte. Weil China hat sich gestern oder eigentlich heute, so also eigentlich jetzt gerade, es passiert ja alles so ein bisschen live, also für euch gestern zu Wort gemeldet und sich so ein bisschen stellvertretend in der diplomatischen Rolle gegeben, dass der Iran bereit sei, Zurückhaltung zu üben und vielleicht, hoffentlich, kann man da deeskalieren.
Ne? Also ich will da gar keine Prognosen abgeben, damit kann man nur falsch liegen. Ja. Ich würde allen Leuten, so wie du es auch schon gesagt hast, dazu raten, macht keine Breaking News Recherchen, lasst euch nicht von solchen Blitznachrichten abfarmen, wartet Nachrichten ab, so nicht reinsteigern.
Das ja, und ist alles sehr, sehr. Macht es öffentlich-rechtlich.
Ja, und konsumiert das über die öffentlich-rechtlichen und dann wird man sehen. Man wird sehen, weil man hat eh keinen Einfluss drauf, sich deswegen platt zu schieben. Also ich will da auch gar nicht weiter spekulieren. Wir wissen, wie es jetzt ist. Wir wissen, was passiert ist, was angekündigt wurde. Damit können wir arbeiten, damit können wir umgehen und umgehen lernen. Und der Rest, der wird passieren. Und dann werden wir das auch wieder machen. Ja? Weil Einfluss hast du nicht.
Nee, wir schon mal gar nicht.
Außer Benjamin Netanyahu hört hier zu, dann sage ich, ey, hör mal auf jetzt.
Ja. So. Manchmal wünschte ich mir, dass wir den Einfluss hätten, der uns oftmals nachgesagt wird, aber den haben wir leider nicht. Ne? Also,
nee.
Stay kann nicht in Israel anrufen, ich kann nicht in China anrufen. Das ist, wir haben da leider keinen direkten Kontakt im Handy.
Nee.
Bedauerlich.
So, lass uns an dieser Stelle.
Ja, Wrap-up, du musst einen Abgang machen.
Ich muss einen Abgang machen und wir sehen uns, hören uns. Wir sehen uns nicht, aber wir hören uns
nächste
Woche wieder.
Wir sehen uns täglich, aber wir hören uns dann nächste Woche. Ja.
Genau. Und danken euch für eure Aufmerksamkeit. Das war Alman Arabica. Kommt gut durch die Woche und bis nächste Woche. Unser Rein Tschüssikowski. Ciao.